Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 8. Februar 2023. Andreas ist noch damit beschäftigt, die Kapelle wieder nach Hause zu schicken. Andreas, schönen guten Morgen.
Ja, ich finde den On-Off-Schalter sehr oft nicht, aber ich habe ihn gefunden. Jetzt ist off. Also, alles klar, wir haben heute einen Wintertag wie gewöhnlich. Der See ist klar und er changiert in Silber. Es liegt eine weiße Schneedecke im Vordergrund, die wir hier gerade sehen können. Ich glaube, so beschreibe ich es optimal. Wir haben so etwas Minus, gerade so 1 bis 2 Grad Minus, erwarten heute ein bisschen Schnee. Morgen wird es wieder 5 Grad Minus sein und ganz viel Sonne. So soll es sein in Kurzform.
Dankeschön. Es changiert wie verrückt. Du hättest es besser nicht ausdrücken können. Ja, ihr Lieben, große Katastrophen und Krisen, die fordern im Moment viele Menschen heraus. Das Unglück in der Türkei, das Erdbeben. Ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich gelassen und ruhig dabei sein kann, wenn man sich mal so auch die Bilder anguckt, die einzelnen Videos, die auch bei YouTube zu finden sind, wo Einzelschicksale gezeigt werden. Und diese Einzelschicksale sind ja auch für uns alle wichtig, doch immer wieder uns sowas anzusehen, um auch zu erkennen, wie gut jeder Einzelne, der noch in geordneten Verhältnissen leben darf, es hat. Und mir sind bei einem Vorgespräch mit Wikard Strelo, das ist der große Hildegard von Bingen-Experte, da ist mir genau das, also mit dem die Themen Krieg oder eben auch so etwas wie jetzt in der Türkei und Syrien das große Erdbeben, das sind Dinge, die einen nicht gleichgültig lassen können und auch nicht dürfen. Und ich hatte mit Wikard Strelo vor wenigen Stunden mehr oder weniger gesprochen. Und er sagte, er hat das natürlich wieder nach den Regeln von Hildegard von Bingen eingeordnet und sagt, die Gleichgültigkeit ist eine der größten Untugenden des Menschen und gehört unbedingt eliminiert. Und dann habe ich gesagt, ja, wie macht man das denn? Man kann ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr gleichgültig. Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, das spielt sich im Inneren ab. Und er spricht von der Barmherzigkeit, die der Gleichgültigkeit gegenübersteht und die wichtig ist, wieder Einzug zu finden in unser Inneres.
Und das ist genau richtig. Und man ist natürlich wirklich erschüttert im Augenblick durch diese, wir gehen mal davon aus, dass es eine Naturkatastrophe ist mit diesem Erdbeben. Es sind ja meistens Naturkatastrophen, nicht immer leider. Aber wenn wir dann dagegen sehen, dass wir jetzt nochmal uns auch dabei ins Gewissen rufen, was zurzeit in diesem Krieg abläuft, und das ist kein Naturgesetz, sondern das ist von Menschen gemacht, mit Wissen und Wollen, dass Menschen in den Tod geschickt werden. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz besonders erschüttert. Ich habe letzte Nacht wachgelegen ein bisschen, habe gebetet für die Menschen, die Soldaten und die Menschen, die dort leben in der Ukraine, ob die jetzt in Kiew wohnen oder in Donetsk, das ist mir eigentlich egal, ob das Soldaten sind, die auf der einen oder anderen Seite kämpfen. Das sind Figuren in einem miesen Schachspiel, was hier läuft. Das macht mich dann ganz besonders traurig, wenn wir jetzt gerade erschüttert sind über diese Trümmertoten, die furchtbar sind, und auf der anderen Seite wir auch noch dafür sorgen, dass wir freiwillig noch Menschen in den Tod schicken, das nicht sein müssen. Das ist eigentlich dieser Irrsinn, der einem dann so deutlich wird.
Du sprichst über die Waffenproduktion. Ja, also ganz kurz noch mal zu Wikard Strelo, bevor ich das Thema wieder aufgreife, Andreas. Strelo zitiert Hildegard von Bingen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, denn Wikard Strelo wird einer der Referenten bei unserem Kongress sein. Ich werde ein langes Interview mit ihm führen. Das haben wir jetzt festgelegt, auch um was es gehen wird. Denn ich denke mal, nicht jeder weiß wirklich die Hintergründe über das Leben von Hildegard von Bingen. Und Wikard Strelo ist weltweit der größte Experte über Hildegard von Bingen. Es gibt natürlich einige, die sich des Themas jetzt inzwischen auch angenommen haben und auch die Produkte herstellen und so weiter. Aber Wiekart Strelo, der ist ja Doktor der Chemie, der hat in jungen Jahren, und er ist jetzt weit über 80, hat in jungen Jahren zusammengearbeitet mit Dr. Gottfried Herzka. Und Herzka ist der Pionier gewesen. Und der zweite Pionier war dann Strelo. Herzka ist schon nicht mehr unter uns und Strelo hat das mehr oder weniger an Erkenntnissen und alles, was Herzka und er gemeinsam erarbeitet haben, als Fundament sozusagen seiner Dutzenden und Aberdutzenden Bücher. Und er wird in diesem Interview einmal, also wir werden sprechen über das Leben von Hildegard von Bingen. Wo kam sie eigentlich her? Dann ist sie ja gerade hier von deutschen Filmemacherinnen. Margarete von Trotter hatte vor einigen Jahren einen Film über Hildegard gemacht. Und man sagte dann, ja, also sie ist die erste Feministin überhaupt gewesen auf dieser Erde. Auch darüber werden wir sprechen, Strelo und ich. Ich hatte ihm diese Frage kurz mal gestellt und da ist er in brausendes Gelächter ausgebrochen.
Also für mich war das ja so, ich habe einen Teil eures Vorgesprächs ja miterleben dürfen. Und es gibt ja immer wieder Menschen, die mich tief beeindrucken. Und Wiekart Strelo steht da ganz vorne auf der Liste, spätestens seit gestern oder vorgestern, als dieses Gespräch war. Und ich festgestellt hatte, wie er aus dem Stegreif bei Rückfragen von dir, da läuft das Gespräch ja völlig entspannt ab, weil ja die Kamera nicht läuft, sondern man ist ja einfach nur im Gespräch, über welch unfassbares historisches Wissen dieser Mann verfügt. Im wirklich kleinsten Detail, das habe ich selten erlebt und ich bin tief beeindruckt von dem Mann und freue mich wahnsinnig auf dieses großartige Gespräch im Kongress.
Ja, nicht nur das historische Wissen, sondern was er vor allem drauf hat, ist, er erklärt die ganzen chemischen Zusammenhänge der Naturmedizin, also biologisch-chemischen Zusammenhänge, und er weiß sämtliche Enzyme, Zusatzstoffe und so weiter, Flavonoide und wie die Dinger alle heißen, die schießt er aus der Hüfte heraus und erläutert die Zusammenhänge so, dass man auch versteht, was jetzt wirklich da an Vorgang zu erkennen ist.
Ja, man hat vor allem das Gefühl, er redet ja über eine Zeit, die im Prinzip innerhalb der ersten 1000 Jahre nach Christus stattgefunden hat. Und dass man das Gefühl hat, dass sie dort medizinisch, pharmakologisch in den Zusammenhängen mit den Wirkstoffen, die die Natur uns liefert, wir weitaus weiterentwickelt waren, als wir es heute sind. Wir haben zwar heute mehr oder weniger eine sogenannte wissenschaftliche Nomenklatur. Wir bringen uns in ein Fach Chinesisch ein. Das klingt alles wahnsinnig intelligent. Und man hat so nach einem Gespräch mit ihm oder wenn man Teile verfolgt, das Gefühl, dass wir uns heute wirklich mehr oder weniger in der Steinzeit befinden, während damals die Sachen ganz klar zu definieren waren. Das ist für mich eigentlich das Brillante, diese höchste Entwicklung, die wir seinerzeit hatten und wie wenig davon heute noch übrig geblieben ist, auch in Verbindung mit der tollen Pharmaindustrie.
Ja, und er schildert vor allem auch die Zusammenhänge, wie Hildegard von Bingen eben vor 900 Jahren circa agiert hat, um in so einer stockkonservativen römischen Kirche, der sie ja angehörte und unterstand, wie sie sich da trotzdem mit ihrem Kräuterwissen und ihren Eingebungen, die sie direkt aus dem Licht bekommen haben muss, anders ist das alles nicht erklärbar, wie sie sich durchgesetzt hat, wie sie da auch ja, so ihre eigenen Truppen aufgestellt hat von Mönchen oder von Chorsängerinnen. Also sie hat wirklich auch taktiert und sehr strategisch ist sie vorgegangen. Und darüber werden wir sprechen. Naja, und dann haben wir über dieses Erdbeben und auch über den Krieg gesprochen. Und da meinte eben Strelo, da kam er auf diese Untugend des Menschen, gerade in der heutigen Zeit, die Hildegard beschrieben hatte, die Gleichgültigkeit, der eben die Barmherzigkeit gegenüberstellt. Also das heißt, in die müssen wir rein. Das heißt, wir sollen auch ruhig Anteil nehmen an dem, was persönlich mit Menschen in Krisen und Katastrophen und Kriegsgebieten passiert und was die erdulden und erleiden müssen. Und Strelo sagte, Gleichgültigkeit gegenüber Ungerechtigkeit ist das Öffnen des Tores zur Hölle.
Deutlicher kann man es nicht bringen. Und so zieht sich mehr oder weniger ein Zitat nach dem anderen, welches man so quasi, man könnte es quasi druckreif in ein Buch reinsetzen, sofort.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass er bei diesem Kongress wieder dabei sein wird. Und wir werden wirklich einen sowohl historischen Streifzug durch das Leben von Hildegard von Bingen machen, das haben wir jetzt so festgelegt. Aber er wird natürlich auch sprechen über heutige Zeiten, über Behandlungsmethoden des modernen Menschen. Was braucht er eigentlich? Und das ist eben auf der einen Seite Kraut und gesunde Lebensmittel, also Kräuter, aber eben auf der anderen Seite vor allem die gesunde Seele. So, und gesunde Seele ist natürlich ein Stichwort, Andreas, wenn wir über Kriegszeiten sprechen und über Katastrophengebiete. Und es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt in der inneren Balance zu bleiben. Aber auch das ist die Herausforderung für jeden, das so gut wie möglich zu bewältigen. Und wenn wir uns jetzt mal so anschauen, was alles an Waffen geliefert wird in die Ukraine. Also viele Länder, die sich jetzt gegenseitig mehr oder weniger sogar übertrumpfen und sagen, nein, wir schicken noch mehr Panzer und das nächste Thema sind die Kampfjets. Und das Spannende ist, dass die Grünen dabei ja eine ganz besondere Rolle spielen. Die Grünen, die eigentlich immer gesagt haben, wir sind die Pazifisten, wir wollen alles für Frieden tun. Und dieses Image scheinen sie immer noch zu haben, trotz dieser wirklich grauenerregenden Politik. Das darf ich persönlich als meine Meinung hier kennzeichnen, die sie uns seit über einem Jahr jetzt sogar in Regierungsverantwortung zumuten.
Es gab bei den Grünen oder bei den Linken irgendwann mal diese große Aussage, make love, not war. Heute heißt es, make war, not energy. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Das heißt, diese gesamte linke Szene hat sich zu einer Kriegstreiberei, zu einer Richtung entwickelt, die wir das letzte Mal vor vielen Jahrzehnten in Deutschland hatten. Und das ist das Erschreckende, dass hier vor allem die Medien so kolossal versagen, diese Dinge ganz deutlich zu machen. Denn das ist Kriegstreiberei pur.
Ja, und der Thomas Röper vom Antispiegel, der hat sich des Themas mal angenommen. Für was geben die Grünen eigentlich im Moment das Geld aus? Und er zitiert hier niemand anderen als Bloomberg. Also das ist nun mal ein internationales Medium. Aus den USA, ja. Und die haben unter Berufung auf nicht genannte Quellen gemeldet, dass zwischen Bund und Ländern Gespräche über die Umleitung von Mitteln für den Kohleausstieg in den Bau neuer Rüstungsfabriken laufen. Also Bloomberg schreibt wörtlich: Deutschland erwägt, bestehende Subventionen für die Abschaffung von Kohlekraftwerken umzuleiten, um Rüstungshersteller beim Bau neuer Produktionsanlagen zu unterstützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Weiter heißt es, die Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern zielen darauf ab, die Bundeswehr mit mehr Waffen und Munition zu versorgen und Arbeitsplätze in Regionen zu schaffen, die von der Abkehr von Kohle betroffen sind, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, da die Gespräche vertraulich sind.
Es fehlen einem die Worte. Es fehlen einem wirklich die Worte. Das heißt, es wird ja immer argumentiert mit dem Klimawandel. Es wird immer damit argumentiert, dass in wenigen Jahren die Erde nicht mehr existiert, weil die Klimaerwärmung die Erde zerstört hat. Man hat uns, wer weiß was, erzählt, dass wir jetzt dringend die Energie runterfahren müssen, deindustrialisieren müssen. Wir dürfen auf gar keinen Fall mehr Gas nutzen, keine Kohle mehr nutzen und so weiter, weil das alles fossile Stoffe sind. Um jetzt die Gelder, die man einspart, vermeintlich übrigens einspart, das sind ja staatliche Subventionen, sprich eure Steuergelder, die ihr finanzieren müsst durch eure Arbeit, die werden dort letztendlich reingepumpt, um dann Waffen zu produzieren, die natürlich alle CO2-neutral sind. Man muss mal wissen, wie viele Hunderte von Liter alleine ein Panzer pro Stunde durch so einen riesengroßen Motor durchbläst. Das ist unfassbar. Das heißt, hier wird also quasi ein CO2-Turbo von den Grünen, ein CO2-Turbo von dieser rot-grünen Regierung, von der Ampelkoalition eingebaut, um die CO2-Situation zu erhöhen. Und das Ganze, nachdem man die Nord Stream 1 und 2 gesprengt hatte, wodurch man übrigens ja auch durch die Methangase, die durch die Sprengung freigesetzt wurde, einen einen CO2-Ausstoß oder einen Gasausstoß, das ist der richtige Begriff, der nicht klimaneutral ist, sondern das Gegenteil, in der Größenordnung einer Jahresproduktion der gesamten deutschen Industrie. Mit anderen Worten, eine solche Umweltverschmutzungsorgie wie unter dieser rot-grünen Regierung hat es in der Bundesrepublik in den letzten 50 Jahren nicht gegeben, offensichtlich.
Ja, und zuständig für all diese Themen ist das von dem grünen Robert Habeck geleitete Bundeswirtschaftsministerium, das laut Bloomberg keinen Kommentar zu dem Thema abgeben wollte. Und jetzt will also das von Habeck geleitete Ministerium anscheinend sogar Gelder für den Kohleausstieg in die Waffenproduktion umleiten und begründen, tun die Herrschaften das mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und Röper sagt, was ist denn mit den vollmundigen Versprechungen der Grünen, neue Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien zu schaffen? Wäre es da nach grüner Logik nicht sinnvoller, mit dem Geld den Bau von Fabriken für zum Beispiel Solarzellen zu fördern, anstatt den Bau von Waffenfabriken?
Interessanterweise wird von den Mainstream-Medien, von den Hofberichterstattern diese Thematik keinen Millimeter aufgefasst in irgendeiner Form, dass die Bürger darüber sprechen. Jeder kann ja in seiner Firma, in der er arbeitet, mal mittags in die Kantine gehen und dort wird ja eigentlich immer das gesprochen, was in den Headlines der großen Schlagzeilen steht. Dieses Thema ist dort nicht vorhanden. Was vorhanden ist, dass es dringend notwendig ist, dass Dieselfahrzeuge auf gar keinen Fall mehr in die Städte rein dürfen, weil das ist nämlich ein CO2-Problem, was wir haben. Die Panzer, die sind ja alle grün und die sind ja alle wunderbar und die sind ja auch alle aus regenerativen Energien hergestellt. Es ist so unfassbar, vor allem es ist ein Schlag ins Gesicht, weil man hält die Bevölkerung für so dämlich wie nur irgendetwas, dass sie das alles irgendwie so schlucken. Und ich habe die Befürchtung, sie haben damit nicht einmal ganz Unrecht, zumindest bei großen Teilen. Und ich meine nur die, die sich jetzt angesprochen fühlen.
In dieselbe Kerbe schlägt hier auch Thomas Röper, der sagt, ich frage mich, ob die Wähler der Grünen sich wirklich im Klaren darüber sind, wen sie da wählen. Denn die Grünen machen, sobald sie an der Macht sind, praktisch immer das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und Röper hat eine ganze Reihe von Beispielen hier aufgeführt. Ich gehe nur mal so in punktuell das eine oder andere hinein. Er sagt, sind die Grünen wirklich für Klimaschutz? Wir haben uns bis Ende 2021 erzählt, die Welt ginge demnächst unter, wenn wir nicht sofort alle Kohlekraftwerke abschalten. Wie aber das genannte Beispiel zeigt, scheinen die Grünen jetzt keine Angst mehr vor dem Weltuntergang zu haben. Denn anders lässt es sich nicht erklären, dass sie die Kohleverfeuerung im großen Stil erhöht haben.
Ja, das ist genau das, was wir gerade festgestellt haben. Also es ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Und wir haben eine CO2-Orgie grün organisiert.
Also entweder glauben die Grünen ihre eigene Geschichte vom CO2-gemachten Klimawandel selbst nicht, sagt Röper, oder sie sind bereit, die Welt und Millionen oder gar Milliarden von Menschen zu opfern, um gegen Putin vorzugehen. Egal, was der Grund ist, eins kann man festhalten, im Gegensatz zu den von den Grünen propagierten Thesen, ist der Kampf gegen den Klimawandel bei weitem nicht die oberste Priorität der Grünen. Und hier wird Robert Habeck zitiert, der ja nun Superminister für Deutschland ist und als Wirtschaftsminister auch für das Wohl der deutschen Wirtschaft verantwortlich ist. Und der hat im Juli letzten Jahres auf die Frage, ob man Nord Stream 2 nicht einschalten sollte, um die Gaskrise zu lösen, wörtlich geantwortet, das wäre das Hissen der weißen Fahne in Deutschland und Europa. Das sollten wir auf keinen Fall tun.
Das heißt also, es geht mehr oder weniger nur um den Eigennutz und um den Machterhalt. Wir dürfen auf gar keinen Fall zeigen, dass wir uns geirrt haben. Was dahinter steht, in Klammern, ist, das Volk und die Situation des Volkes ist uns völlig wurscht. Es geht uns einzig und allein um unsere eigenen Machtansprüche. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir wenig Sorgen jetzt ganz ernsthaft wegen der CO2-Emission. Mal abgesehen davon, dass wir sie für destruktive Situationen nutzen, statt für eine sinnvolle Industrie, die vielleicht auch das Leben der Menschen erleichtert, werden sie eben halt genutzt jetzt, um damit zu zerstören, Gebäude zu zerbomben, Menschen zu töten und so weiter. Aber das ist eben halt die rot-grüne Tötungsmaschinerie, die hier gerade sichtbar wird. Und das wird immer deutlicher und man kann eigentlich nur noch erschrocken sein. Wir müssen sie halt an ihren eigenen Aussagen messen. Sie haben diese Klimanarrative in die Welt gesetzt, haben sie sich auf die oberste Maxime gesetzt und verstoßen permanent dagegen. Deshalb reden wir darüber. Wir selbst sind nicht unbedingt jetzt überhaupt von diesem Narrativ so überzeugt, wie das die Mainstream-Medien zu sein haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist das Erschreckende, was dahinter steht.
Ja, an den Worten, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel Thema die Grünen und das US-Fracking-Gas. Also öffentlich sind die Grünen gegen Fracking, auch gegen russisches Gas, durch Nord Stream 2 waren sie immer, und auch gegen Fracking-Gas aus den USA. Und hier wird Katrin Göring-Eckardt, eine der Vorzeigegrünen, aus 2019 zitiert, wo sie der Welt ein Interview gegeben hatte. Und da hat sie geäußert, wir Grünen waren schon immer gegen Nord Stream 2. Das Projekt war von Anfang an falsch. Es bindet uns mit zusätzlichen Abnahmeverpflichtungen auf Jahrzehnte an noch mehr russisches Gas. Die Grünen waren also demnach gegen Nord Stream 2, weil sie wollten sich nicht auf Jahrzehnte an russisches Gas binden. Gilt das jetzt auch für Gas insgesamt? Katrin Göring-Eckardt sagte dazu in dem Interview, es gibt keine Notwendigkeit, russisches Gas durch amerikanisches Fracking-Gas zu ersetzen. Wir brauchen es nicht. Und das ist ja eigentlich eine deutliche Aussage. Wie wir heute wissen, stimmt es hinten und vorne nicht. Und sie hat hinzugefügt, wir steigen aus der Kohle aus, subventionieren den Import einer fossilen Energie, deren CO2-Bilanz nicht besser ist als die von Kohle. Das ist ja absurd. Das soll die Bundesregierung lassen, zumal die bestehenden LNG, also Flüssiggasterminals, in der EU bei weitem nicht ausgelastet sind.
Ja, und solange solche erbärmlichen, wirklich Aussagen zugelassen sind, in den Medien sogar hofiert werden, die vor Unkenntnis nur so strotzen, sehe ich natürlich schwarz momentan für Deutschland und für Europa. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur immer mehr Energie reingeben. Wir versuchen das auch durch Gebete, durch morphogenetische Felder, die dadurch entstehen. Ein Gebet ist nicht einfach verpufft. Man darf das nicht unterschätzen, wie viel Energie man damit in Gang setzen kann. Dadurch sind ja auch schon so viele Menschen frei. Das Entscheidende, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Menschen sich aus der letzten Geißel befreien, und das ist die Schweigespirale. Wenn die Schweigespirale gebrochen wird, dann wird es innerhalb von ganz kurzer Zeit einen kompletten Gegentrend geben, und dann könnte es sein, dass diese ganzen unfähigen Leute, die auf Kosten der Steuerzahler sich durchziehen lassen, durchschmarotzen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie soll ich das noch in irgendeiner Form noch rechtens halten, wenn so ein Unsinn erklärt wird auf dieser Basis, auf Kosten von Menschen, die frieren und sich ihr Essen nicht mehr leisten können? Das ist unverschämt, erbärmlich und menschenverachtend.
Entschuldigung. Ja, nee, ist deine persönliche Meinung, kannst du hier so äußern. Und vor allem, wenn man sich anschaut, wie sie auch das Wort eingehalten haben zum Thema Fracking-Gas aus den USA. Denn sie haben sich in aller Stille erstaunlich flexibel gezeigt. Am 7. Juni 2019, über dieses Datum müssen wir auch gleich nochmal sprechen, wurde die sogenannte Verordnung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Aufbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland vom Bundesrat verabschiedet. Darin wurden Netzbetreiber verpflichtet, ihre Gasnetze an die Flüssiggasterminals anzuschließen, die in Norddeutschland gebaut werden sollten. Und alle Bundesländer, in denen die Grünen in der Regierung sind, haben der Verordnung zugestimmt. Sie haben damit lange vor der russischen Intervention in der Ukraine den Weg freigemacht für amerikanisches Fracking-Gas, was sie ja laut Frau Göring-Eckardt absurd fanden. Andreas, ich werde hier einfach nur stutzig und es kommt eine Recherchewut in mir hoch. Wie können die denn im Juni 2019 sowas schon absegnen, wo doch überhaupt keine Kriegswistigkeiten erkennbar waren, angeblich?
Naja, das ist eben halt genau das Wort, angeblich. Wir sprechen ja darüber des Öfteren, dass seit 2014 mittlerweile nachweislich, und da gibt es ja auch entsprechende Zeugen, zum Beispiel die Frau Bundeskanzlerin Merkel, die ehemalige, oder der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson oder Hollande war das beispielsweise aus Frankreich. Ich habe aus Versehen neulich Macron gesagt, ich meine Hollande. Das heißt, dieses sogenannte Abkommen von Minsk, womit man ja einen Frieden versuchen wollte in den Ostgebieten letztendlich der Ukraine oder in den Westgebieten Russlands, wie immer man das jetzt nennen will, weil man die dann haben wollte. In Wirklichkeit war es aber eine Scheinargumentation. Man hat hier eine Kriegslist angewandt. Man hat nämlich ein Abkommen völkerrechtlich geschlossen mit Russland und hat im Nachhinein zugegeben, wir hatten nie vorgehabt, das einzuhalten. Das heißt, man ist betrogen worden. Aus diesem Grunde ist es natürlich nachvollziehbar, dass Russland dann an die Decke gegangen ist und hat gesagt, was für ein Betrug. Ich dachte, wir reden hier über Frieden und stattdessen war es nichts anderes als das, was Frau Merkel sogar gesagt hatte. Wir wollten Zeit gewinnen, um die Ukraine auf einen entsprechenden Krieg vorzubereiten. Und dazu passt natürlich auch im Jahre 2019 diese LNG-Anschlüsse, weil man wusste ganz genau, wir werden den Russen so lange reizen, bis es explodiert. Das heißt, es ist eine forcierte kriegerische Auseinandersetzung geworden. Und das kann man jetzt anhand der Agenda rückwirkend eigentlich sauber analysieren. Da gibt es also nur noch wenige Indizien, die dagegen sprechen, aber sehr viele Beweise, die für diese These sprechen.
Ja, mögen ruhig noch ein paar Menschen mehr ins Erwachen, ins sogenannte kommen, um eben auch vielleicht das innere Bedürfnis mehr und mehr zu verspüren, da selber mal Licht reinleuchten zu lassen. Ja, Andreas, und mal ein anderes Thema, ein neues Thema. Laut Armeebeobachtungen hat die Türkei ein Schiff mit Militärfahrzeugen für die russische Armee den Bosporus passieren lassen, obwohl das Land die Meeresenge explizit dafür gesperrt hatte. Und du bist ja jetzt dabei, im Moment aktuell mit einigen Analytikern in deinem Umfeld die aktuelle Lage zu analysieren. Und aus dieser Gemengelage lässt sich mal wieder eine Verschwörungstheorie ableiten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, auch gestern Abend am Küchentisch. Und ich möchte jetzt erst einmal dies ausdrücklich als eine spekulative Beobachtung kennzeichnen, die du persönlich äußerst.
Gut, aber dazu möchte ich zu dem Thema Verschwörungstheorie noch was sagen. Wir leben ja in einer Hofberichterstatterwelt, wie wir es schon oft gesagt haben, die ja zu den Verschwörungsleugnern gehört. Also jedwede Verschwörung offenbar negieren und somit auch damit den echten Kriegs- und Terrorplanern den Rücken frei halten wollen. Anders kann ich es nicht interpretieren. Die Planer zum Beispiel von Terrorakten, wie zum Beispiel die Sprengung der Nord Stream 1 und 2, treten ja nicht offen auf, sondern sie gehören zu einer kleinen Verschwörergruppe, die heimlich eine Theorie entwickeln, deshalb ist es eine Verschwörungstheorie, und dann nicht selten in die Praxis umsetzen. Bei Nord Stream 1 und 2 hatten wir es ja gehabt. Mir ist nur wichtig, dass eine Verschwörungstheorie grundsätzlich erst einmal als seriös eingestuft werden sollte, wenn man sie auch mit dem Begriff der Theorie bezeichnet. Das ist natürlich ganz wichtig. Auch wenn ab und zu diese Theorien schlicht und ergreifend nicht stimmen. Aber so ist es nun einmal bei Theorien, dass sie aufgehen können oder auch nicht. Das ist ja nun mal das Naturell. Die pauschal agierenden Mainstream-Verschwörungsleugner allerdings, die sehe ich persönlich dagegen als unseriös und nicht ernsthaft arbeitend.
Ui, jetzt hast du aber die Sache klargestellt. Wir haben jetzt deine Meinung gehört über das Thema Verschwörungstheorien und da werden wieder einigen Hofberichterstattern gerade die Ohren wackeln, nehme ich mal an. Aber lass uns jetzt mal zu diesem konkreten Thema kommen. Also, wie schätzt du das denn überhaupt ein, dass die Türkei eventuell Waffenlieferungen durch den Bosporus an Russland zugelassen hat?
Ich muss da leider ein ganz kleines bisschen ausholen, weil nicht jeder so die geopolitische Lage so im Kopf hat. Man sollte sich hier ruhig wieder mal die Landkarte vornehmen, noch besser den Globus, aber für diesen Teilbereich reicht auch eine Karte natürlich. Um vom Mittelmeer ins Schwarze Meer zu kommen, muss man als erstes die sogenannten Dardanellen passieren. Das ist eine erste sehr straffe Meeresenge, um von dort aus dann ins sogenannte Marmarmameer zu kommen. Das ist eine Art Binnengewässer, durch das man dann auch nach Istanbul kommt. Man soll sich das ruhig mal angucken, dann weiß man genau, wovon ich gerade rede. Das ist mal ganz interessant. Dort beginnt dann die eigentliche ganz extreme Meeresenge direkt in Istanbul, den sogenannten Bosporus, um ins Schwarze Meer dann rüberzukommen. Und im Jahre 1936, vielleicht nochmal historisch, gab es einen Vertrag von Montreux. Montreux ist ja eine Stadt am Genfer See in der Schweiz. Und damals übertrug man der Türkei die volle Souveränität über die Dardanellen, das Marmarameer und den Bosporus zurück. Also kurz, die Türkei hat das Recht zu entscheiden, welche Schiffe vom Mittelmeer ins Schwarze Meer dürfen und welche nicht. Natürlich auch in die Gegenrichtung.
Okay, also soweit zur geografischen Situation und zur rechtlichen Situation. Eben diesem brisanten Hoheitsrecht der Türkei, gerade in den aktuellen Kriegszeiten jetzt in der Ukraine. Du hast gesagt, Andreas, dass die Türkei seit Dezember 2022 die Durchfahrt von nicht-türkischen Kriegsschiffen durch den Bosporus gesperrt hat. Jetzt hat die russische Armee natürlich einen hohen Bedarf an Waffen, besonders auch angesichts der Verluste, die sie in den letzten Monaten erlitten hat. Und der Westen liefert nun mal keine Waffen an Russland. Und während Europa und die USA eben alleine die Ukraine unterstützen, hat Russland aber natürlich auch Verbündete. Und laut Bloomberg berichten europäische Geheimdienstmitarbeiter von Waffentransporten durch den Bosporus. So soll ein von den USA sanktioniertes Schiff mit Militärfahrzeugen von Syrien nach Russland gefahren sein, heißt es.
Also die meisten Waffen, die Russland braucht und nutzt, produzieren sie selbst, aber sie haben ein paar Zulieferer und natürlich auch einige Verbündete. Die sind übrigens mehr, als man glaubt, die Verbündeten. Ja, es sollen also mindestens 11 Kriegsfahrzeuge, die sollen am Schwarzmeerhafen, und zwar heißt das Novorossiysk, ich kann dieses Ding so schwer aussprechen, ich habe es mir schon mehrmals angesehen.
Ich kann dir dazu nur sagen, was früher der Tagesschausprecher Wilhelm Wieben gesagt hat, uns jungen Kollegen empfohlen hat, wenn ein schwieriger Name kommt. Schnell und unauffällig aussprechen, dann sitzt es immer.
Also am Schwarzmeerhafen Novorossiysk ausgeladen worden sei. Also das ist für mich entscheidend. Interessant ist dabei, also dass das NATO-Land Türkei die Waffentransporte also offenbar nicht aufgehalten hat. Das ist ja der brisante Punkt. Das ist natürlich wirklich spannend deshalb, zumal ja Russland auch weitere Verbündete hat, wie zum Beispiel den Iran. Ja, nun wage ich mal diese gerade schon angekündigte, klar gekennzeichnete Verschwörungstheorie. Ausgerechnet in dieser Zeit der brisanten Entwicklungen erleben wir dieses dramatische schwere Erdbeben in türkischen, aber auch syrischen Regionen. Aktuell werden Erdbeben auch für die Region Istanbul prognostiziert. Stellen wir uns einmal vor, reine Verschwörungstheorie. Die Erdbeben in der Türkei wären künstlich als militärisches Mittel provoziert worden. Könnte man damit den Bosporus und somit den Zugang ins Schwarze Meer blockieren, um zum Beispiel Waffenlieferungen an Russland zu unterbinden? Es ist nur eine Frage. Wir wissen seit den Versuchen von Nikolai Tesla, dass man durch bestimmte Schwingungen gerade in erdbebensensiblen Gebieten konkret solche vermeintlichen Naturgesetze regelrecht provozieren kann, technisch. Wir hatten dazu übrigens auf unserer Seite, ich glaube heute war das oder gestern Abend, einen Bericht des zweiten deutschen Fernsehens, also des ZDFs, das ist hier die zitierbare Quelle, die haben wir dazu eingestellt aus einer Zeit, als man dort noch kritisch und sachlich berichten durfte. Und da wurde erklärt, wie man beispielsweise solche Erdbeben künstlich produzieren kann mit den technischen Mitteln, die Tesla selbst entwickelt und entdeckt hatte.
Also ich versuche es jetzt mal vorsichtig zu fragen. Du kannst dir vorstellen, also, dass man Erdbeben in dieser Dimension, wie es jetzt dort gerade passiert ist, künstlich erzeugen kann?
Also um es ganz klar zu sagen, ich weiß es nicht. Aber vorstellbar ist erst einmal vieles für mich. Und das weiß ich nicht, ist für mich ganz wichtig, dass ich es vorweg schicke. Also das, wie sollte ich mich sonst überhaupt entwickeln, wenn ich so etwas nicht zulasse? Da ich weiß, dass im Physikstudium der heutigen Zeit massenhaft nach wie vor unwahre Behauptungen unterrichtet werden, die längst widerlegt wurden, und man dann als Copy- und Paste-Wissenschaftler in irgendwelchen Instituten seine Zeit abhängt, da suche ich doch und auch viele Kollegen in anderen Kreisen die Zusammenhänge. Und da bieten sich vor allem natürlich die militärischen Fakultäten an. Dort wird nämlich die eigentliche Wissenschaft gemacht. Denn dort gibt es in der Kriegswirtschaft dann echte Informationen. Leider natürlich nicht transparent für jeden zugänglich, weil militärisch gesagt ja, wie gesagt, vor allem im Verborgenen gearbeitet wird, natürlich auch analog der Verschwörungstheorien.
Du bleibst an dem Thema dran. Es gibt inzwischen durchaus im Internet schon Beiträge, wo Kritiker auftreten und das auch bezweifeln, dass das alles mit natürlichen Dingen zustande gekommen sein könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte mich da raus. Ich weiß es nicht. Aber unser Kanal hier, auch unser Podcast, ist dafür bekannt, auch Ungeheuerlichkeiten zu erwägen, wenn es logische Gründe dafür geben könnte. Und hier könnte eben das von dir genannte vorliegen, könnte, ich bleibe im Konjunktiv, wir wissen es nicht. Und ihr wisst, wie vorsichtig wir vor 3 Jahren über die Auswirkungen der Mikrobe, der Maßnahmen und so weiter gesprochen haben. Da sind wir ähnlich rumgeeiert, wie jetzt auch. Aber wir wollen zumindest die Gelegenheit nicht auslassen, über die Dinge so zu sprechen.
Ja, und das ist die Situation, denn ich habe so das Gefühl von diesen Verschwörungstheorien, wenn sie logisch aufgearbeitet sind, nicht irgendein Unsinn erklärt wird, beispielsweise die Erde ist flach oder so etwas, was man einfach widerlegen kann, sondern indem man wirklich logisch ableitet, dann stellen wir doch immer wieder fest, dass mehr Verschwörungstheorien aufgehen, als dass sie im Nachhinein als Verschwörungstheorien wieder untergehen und falsch waren. Also das ist meine Beobachtung, gerade in Sachen Corona und so weiter. Die Menschen sind einfach nur sehr schnelllebig und keiner interessiert sich für die Schlagzeilen von vor 2 Jahren, als ein Gesundheitsminister Spahn oder ein bayerischer Ministerpräsident Söder mehr oder weniger unsinnige, menschenverachtende Entscheidungen geführt hat, die den Menschen schwerste Schäden zugeführt haben und man es eigentlich doch schon wissen konnte, wenn man seriös arbeiten würde. Aber was haben diese Herrschaften eben nicht getan? Und interessanterweise, es interessiert kaum noch jemanden.
Ja, wobei, also es gibt ja viele auch geistig begabte Menschen, die jetzt so diese Zeit im Rückblick untersuchen und sagen, warum habe ich mir zum Beispiel diese Spritze nicht geben lassen? Warum war ich gegen die Lockdown-Maßnahmen? Warum habe ich verurteilt, dass die Schulen geschlossen werden und die Kinder sozusagen isoliert wurden und so weiter? Warum? Weil mein Inneres wach gewesen ist, weil ich innerlich lebendiger zu sein scheine als manche andere und weil mir einfach wichtig ist, diesen Unruhen in meinem Inneren auch nachzugehen, um zu schauen, kann ich das alles, was da draußen erzählt wird, wirklich mit meinem Inneren abgleichen? Und das ist ja eigentlich der wichtigste, nämlich dieser sogenannte Erwachungsprozess.
Das ist so wichtig, dass du das jetzt sagst, weil wir haben das empfindlichste Messgerät in uns selbst. Das nennt sich die Empfindung. Und das ist genauer als jedes technische entwickelte Gerät mit einer Skala mit ganz vielen Zeigern drauf, die in die Richtung zeigen, wie man meint, dass sie sind. Wenn wir unserer Empfindung wieder Gehör schenken, uns wieder mit uns selbst und auch wieder mit den Urkräften, mit unserer Schöpfungskraft in Verbindung setzen, sind wir in der Lage, aus der Empfindung, aus der Intuition sehr viele Dinge sauber zu recherchieren und nachzuarbeiten. Das kann uns natürlich auch der Verstand oder auch die Gedanken, die Fantasie oder auch vor allem die Gefühle. Gefühle hat mit Empfindung gar nichts zu tun. Das sind völlig verschiedene Dinge. Dass die Gefühle, die grobstofflich sind, uns dann eventuell eine Empfindung vorgaukeln. Deshalb ist es so wichtig, dieses Instrument auch lernen, einzusetzen und zu beherrschen. Das ist viel komplizierter, als irgendein kompliziertes technisches Gerät zu erlernen, weil wir können es eigentlich, haben es aber über Jahrhunderte verlernt. Deshalb ist unser Kleinhirn auch so klein und das Großhirn so überzüchtet groß. Der Verstand hat mittlerweile zu einer solchen Überzüchtung geführt, dass wir geistig, das ist das Gegenteil vom Verstand, nämlich die eigentliche Führung auch des Verstandes, dass wir da behindert sind. Die meisten von uns sind geistig behindert, weil sie verstandesüberzüchtet sind. Das müssen wir wieder lernen. Denn wir sind ansonsten auf technische Zahlen von irgendwelchen Messgeräten abhängig, die uns erstens Wissenschaftler liefern und zweitens Politiker und Strategen entsprechend so umzudeuten zu versuchen, dass dort eine Geschichte daraus entsteht, die wir glauben sollen, aber wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, sondern den Interessen derjenigen, die die Geschichten entwickeln.
Man merkt, mit was du dich gerade noch so alles nebenher beschäftigst oder auch hauptsächlich. Wir sind ja in den Vorbereitungen für unseren großen Kongress. Ach so, da müssen wir auch sagen, da läuft jetzt bald auch diese Zeit des günstigeren Angebotes ab, weißt du? Ab 14. ändert sich das, glaube ich.
Ja, es gibt diesen Frühbucherrabatt, der läuft bald ab. Das ist wichtig, dass du es nochmal sagst, denn sonst kommen dann, ja, jetzt ist der Frühbucherrabatt vorbei, jetzt ist der reguläre Preis fällig, ja. Das geht aber nicht anders. Wir müssen auch in irgendeiner Form kalkulieren das Ganze, weil das ein sehr aufwendiger Prozess ist, den wir hier fahren. Und das nochmal zur Erinnerung.
Ja, und in diesem Kongress wird natürlich, das haben wir schon hier angesprochen, Christopher Vasey, der Schweizer Naturheilpraktiker, dabei sein, der ja auch sozusagen hier Hauptmitglied des Seelenarbeitsteams ist. Und der spricht genau über diese Verstandesherrschaft, über diesen Irrweg, den wir Menschen seit Hunderten Jahren eingeschlagen haben und eigentlich jetzt schon am Anschlag sind. Also wir sind kurz vor diesem Explosionspunkt und das sieht man ja auch. Es geht ja in der Politik, Andreas, und auch bei diesen ganzen Weltverbesserern, den angeblichen aus Davos vom WEF, geht es ja nur noch um Materielles. Es geht um Panzer, um Rüstung, um Militär, es geht um künstliche Intelligenz, es geht um digitale Identitäten und gleichzeitig sprechen Leute wie Harari im WEF den Menschen die Seele ab und sagen, habt ihr gar nicht. Nur wir haben was Göttliches, aber ihr seid die Masse. Da müssen wir mal gucken, wie wir euch überhaupt noch ernähren können. Am besten mit künstlichen Sachen, für die wir die Patente haben. Also das heißt, Andreas, das Innere, der Geist, die Seele, das Herz, das Bauchgefühl, die Intuition, all das kommt in der öffentlichen Sprache nicht mehr vor. Wir sind also praktisch am Zenit angekommen.
Ja, also das WEF und deren materialistischen Spieler sind ja das Idealbeispiel dafür. Man spürt ja, dass da offenbar auch die Fähigkeit nicht einmal mehr da ist, das Abstraktionsvermögen aufzubringen, dass es das überhaupt gibt. Das ist das Interessante eigentlich. Deshalb dampft sich dieses WEF ja bei der letzten Veranstaltung in Davos ja auch mehr oder weniger so jämmerlich ein. Da ist ja nicht viel von übrig geblieben. Man hat da so ein paar Versuche gemacht von Seiten der Hofmedien, so ein bisschen darzustellen nach dem Motto, wie wichtig und wie toll das ist. Aber in Wirklichkeit haben die Meldungen überwogen, dass die Leute alle mit ihren Learjets und mit ihren Turbojets und mit ihren Luxusjachten, gut, mit einer Luxusjacht nach Davos wird ein bisschen eng, aber zumindest mit Jets eben halt dort eingeflogen ist. Ich musste mir das gerade vorstellen. Da ist zu wenig Wasser in der Nähe. Aber nichtsdestotrotz, das waren die eigentlichen Dinge. Und was hier offenbar von diesen Materialisten nicht erkannt wird, ist die Sehnsucht des großen morphogenetischen Feldes nach dem Licht von vielen Menschen. Viel, viel mehr, als wir alle glauben. Und diese Stückzahl mag prozentual in der Minderheit sein, aber diese Stückzahl von Menschen, die diese Lichtsehnsucht haben, ist so stark, mit so einer unglaublichen Energie ausgestattet, dass einer mit dieser Lichtenergie 99 dunkel geprägte Menschen locker übertüncht. Der merkt die gar nicht mehr. Und genau das ist das Problem. Und das sind auch die Begründungen, warum wir sagen, dass dieser Irrsinn des totalen Materialismus mit all diesen Dingen, mit digitalen Währungen und mit der totalen Kontrolle und mit Social Credit Points und so weiter und so fort, den Narrativen wie Klimawandel und diese ganzen Kriegsgeschichten, dass diese Dinge mehr oder weniger sich jetzt so langsam auflösen, weil immer mehr Menschen sagen, so reicht jetzt. Jetzt lassen wir uns nicht mehr weiter für dumm verkaufen. ich habe jetzt zu mir selbst gefunden und nähre das richtige Feld auch mit.
Ja, damit hat vielleicht auch die dunkle Seite, denn das sind ja dunkle Machenschaften, den Menschen so unter eine Zwangsknechtschaft stellen zu wollen. Damit haben die vielleicht gar nicht gerechnet, dass dieses morphogenetische Feld des Erwachens plötzlich doch so mächtig und groß sein kann und einwirken kann, dass vieles von dem, was die Herrschaften sich in ihren kühnsten Träumen ausgemalt haben, gar nicht zustande kommt.
Wir sehen die Stärke des Lichtes. Wenn ich in einem dunklen Raum eine Kerze anzünde, dann sehe ich im Prinzip, welche Energie diese kleine Kerze bringt, dass ich sogar einen großen Raum so weit erleuchten kann, dass ich mich dort frei bewegen kann, ohne irgendwo gegenzulaufen. Daran merkt man die Energie des Lichtes. Wenn ich aber in einen lichten Raum bin und habe eine Kerze, die brennt und puste sie aus, dann wird es kein Millimeter dunkel. Also wir sehen im Prinzip, wie stark das Licht ist gegenüber der Dunkelheit, schon in der ganz normalen Physik.
So, und jetzt kommen wir mal zu handfesten Nachrichten zurück, Andreas. Dein, ja natürlich, also ich weiß ja, dass das noch viel wichtiger ist als solche Tagesnachrichten und viele Fragen. Ich habe gestern ein Interview bei dem Roger Bittel gegeben. Dankeschön, lieber Roger, nochmal für deine Gastfreundschaft. Und da fragte er eben auch, ihr macht ja auch jeden Tag eigentlich eine Berichterstattung über die knallharten Nachrichten. Andererseits seid ihr aber auch spirituell. Wie passt das mehr oder weniger zusammen? Und das ist unsere Ansicht.
Es ist untrennbar.
Es ist untrennbar, du hast recht. Das ist wichtig, beide Seiten sind wichtig. Denn wenn wir die irdischen Entwicklungen nicht im Auge haben, nicht wachsam sind, sondern sagen, oh, ich schwebe nur noch zwischen Himmel und Erde, da ist viel schöner, dann können wir uns auf Risiken und Gefahren überhaupt nicht einstellen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und vor allem, wir verlernen auch, diese innere Stimme hören zu lassen. Denn bei jeder Nachricht, die wir lesen oder hören oder sehen, haben wir die Chance, unsere innere Stimme zu befragen, wie ordnet sie das ein? Also ich im Prinzip selber, wie ist es mit meinem Inneren abgleichbar, was da in verschiedenen Hofberichterstattungsmedien so kommt.
Und so sehen wir, dass wenn jemand rein auf der sachlichen Ebene argumentiert, er niemals den großen Zusammenhang überhaupt verstehen kann. Es geht nicht, weil es, wie gesagt, untrennbar miteinander verbunden ist. Und derjenige, der auf der spirituellen Ebene unterwegs ist und alle sachlichen Dinge negiert und sagt, was da draußen passiert, interessiert mich nicht, ich bin hier für mich, mache hier mein Om und alles ist wunderbar, der wird genauso wenig die Zusammenhänge verstehen. Weil wir sind hier nun mal auf der Erde in der Materie und haben hier unsere Aufgaben zu erfüllen und haben dafür unser Handwerkszeug mitbekommen. Und der Verstand ist eins der, ich sage mal, der Handwerkszeuge, die wir brauchen, der Maschinen, der technischen Möglichkeiten, die wir für die sachlichen Ebene brauchen. Aber für dieses Werkzeugverstand braucht es auch jemanden, der dieses Werkzeug steuert und führt. Und dafür gibt es dann eben halt den Geist. Und da finden wir dann die spirituelle Seite wieder. Diese Dinge in irgendeiner Form zu versuchen zu trennen, und zwar von beiden Seiten, indem man das andere sagt, interessiert mich nicht, ist immer nur ein Achtzylinder, der auf vier Zylindern läuft und irgendwann kaputt geht.
Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wer mein richtiger Feind ist, ich als Bürger, wer ist mein Feind? Ist es irgendein Land? Ist es jemand, der Krieg führt? Ist es vielleicht sogar die eigene Regierung? Ist es das Finanzamt? Wer ist eigentlich mein Feind? Wer will nicht das nur Gute für mich? Dann kann ich ja mal anfangen, die Dinge einzuordnen und weiß zumindest, dass ich wach auf die Entwicklung schaue. So, jetzt aber, Andreas, dein allerliebster Superminister Robert Habeck ist in den USA. Er ist in Washington und hat richtig viel Pläne in seinem Koffer, aber vor allem versucht er zu retten, was noch zu retten ist, und das sieht gar nicht so gut aus. Denn Habeck trifft in Washington gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire unter anderem Finanzministerin Janet Yellen und die Handelsministerin Gina Raimondo. Und Habeck wird nicht müde zu betonen, das meldet NTV, wie wichtig die Partnerschaft zwischen den USA und Europa doch sei. Aber die amerikanische Seite, die hat ganz andere Prioritäten und Europa scheint jetzt eher so ein unwichtiger Nebenarm zu wirken. Denn die USA sehen in China die mit Abstand größte Herausforderung, ob geopolitisch, strategisch, wirtschaftlich. Und daran ändert auch jetzt der Krieg in der Ukraine nicht viel. Joe Biden sagt, die USA nehmen die Herausforderung durch China an und zwar auf ihre Weise. Und deswegen hat die US-Regierung ja 3 umfangreiche Programme auf den Weg gebracht. Da haben wir schon mal öfter drüber gesprochen, aber es sei noch mal darüber jetzt näher geredet, denn diese Programme zusammengenommen haben ein Volumen von rund 2 Billionen Dollar. Und dabei geht es eben nicht nur um viel Geld, sondern auch um neue Regeln. Und diese Regeln sind für Deutschland äußerst schmerzhaft.
Ja, also in Deutschland wird ja derzeit über das Inflation Reduction Act, also so nennt man das hier, als Programm gesprochen, das die US-Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität pushen soll. Wir haben oft darüber gesprochen, dass Biden da um die 400 Milliarden Dollar irgendwie locker gemacht hat, übrigens als Schulden natürlich, um damit letztendlich die eigene Infrastruktur zu erhöhen und vor allem eben halt auch ausländische Unternehmen reinzuwerben. Das heißt zum Beispiel deutsche Unternehmen, die noch halbwegs vernünftig sind, abzuwerben. Also einen Kampf damit zu fahren, protektionistisch. Dazu kommt ein Infrastrukturpaket von 1,2 Billionen Dollar und ein Plan, die Halbleiterproduktion in den USA massiv zu steigern. Also im Volumen von 280 Milliarden Dollar. Und damit hängt auch der Versuch zusammen, China den Zugang zu Hochleistungschips aus US-Produktion zu verwehren. Und die Ziele sind, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt, ambitioniert, wenn nicht eben halt protektionistisch. Eines davon ist die Reindustrialisierung weiter Teile des Hinterlandes in USA. Damit sollen zum einen dann die wirtschaftlich abgehängten Regionen wie der Rust Belt wiederbelebt und zum Zweiten die Abhängigkeit von chinesischen Produkten so weit wie möglich verringert werden. Also Detroit zum Beispiel gehört dazu.
Ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass US-Präsident Biden vor einigen Monaten US-Arbeiter, Experten, Forscher aus China abgezogen hat und ihnen auch verboten hat, dort weiter mitzuarbeiten.
Naja, man sagt natürlich, die Abhängigkeit der chinesischen Produkte, die wird von der US-Regierung natürlich als nationales Sicherheitsrisiko eingeschätzt. Man merkt also, dass wenn man immer redet von den offenen Märkten und wir dürfen keine Handelsbarrieren mehr haben, dann gilt das für alle, außer für die Vereinigten Staaten. Und diese zu vermindern, das ist also diese Abhängigkeit, das ist ein weiteres Ziel der aufgelegten Programme. Und das Dritte natürlich, die weitgehende Klimaneutralität. Naja, ob das funktioniert, das ist offen.
Ja, und die Europäische Union und Deutschland werden, so meldet NTV es, aber man kann es überall eben auch jetzt erfahren, die werden vor diesem Hintergrund des Konflikts mit China und auch den immer häufiger auftretenden und schwerwiegenderen innenpolitischen Herausforderungen der USA nur noch am Rande wahrgenommen. So nach dem Motto, wer die größten Probleme macht, bekommt die volle Aufmerksamkeit und das ist eben China und nicht die Europäische Union oder gar Deutschland. Und vor allem dieser Inflation Reduction Act mit seinen protektionistischen Elementen stellt jetzt ausländische Unternehmen vor riesengroße Probleme. Selbst wenn sie in den USA produzieren. Denn dieses neue Regelwerk verlangt, dass auch bestimmte Komponenten eben nicht im Ausland, sondern nur in den USA hergestellt werden müssen und dürfen.
Also man stelle sich vor, die USA wollten in Deutschland ein Produkt in den Markt bringen und die Deutschen würden sagen, okay, ihr dürft das in den Markt bringen, aber nur wenn ihr es hier in Deutschland produziert. Erstens, zweitens, wenn ihr sämtliche Zuliefererteile auch aus Deutschland bezieht, auch wenn ihr in Amerika in der Lage seid, die Dinger selber zu produzieren. Andernfalls bekommt ihr keinen Marktzugang hier. Den würden wir euch dann verwehren. Ich glaube, glaube, da wäre aber Alarm. Da wäre aber wirklich Holland in Not. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, denn wenn ich einen Habeck sehe, der nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist, dass er dann im Prinzip die wirtschaftlichen Interessen Deutschland hervorragend dort vertritt und versucht dann eben halt, dann die deutsche Wirtschaft vor dem Untergang dann zu bewahren. Es ist wirklich eine Farce.
Also Habeck begründet seine Reise eben damit, da doch noch mal was gerade biegen zu können. Denn die Firmen sind jetzt eben gezwungen, ihre komplexen Lieferketten umzustellen. Und das erfordert natürlich unter anderem auch Zeit, die ihnen von den Amerikanern, das ist der Stand der Dinge, eher nicht eingeräumt wird. Und deswegen hoffen diese Firmen, dass die konkrete Ausgestaltung der neuen Regeln ihnen sehr viel mehr Spielraum gibt als bisher befürchtet. Und das ist der Grund dafür, dass Robert Habeck nach Washington gereist ist und er hofft, dass er da ein bisschen was regeln kann. Zum Beispiel glaubt er nicht, dass das ganze Paket Inflation Reduction Act wieder aufgeschnürt werden kann. Aber es gäbe, sagt er, bei der Umsetzung eventuell noch die Möglichkeit, Nachteile für europäische Firmen abzumildern.
Ja, es ist schade um das Kerosin, was verbraucht wurde, um Herrn Habeck darüber zu fliegen im Interesse des Klimas. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Also er sagt ja, dass bei Elektroautos es bereits schon einen gewissen Teilerfolg gibt. Habeck wirbt dort, also in den USA, für eine grüne Brücke über den Atlantik und eine faire Zusammenarbeit. Das sind natürlich alles wunderbare Worthülsen, die sich gut in den Medien auch verkaufen lassen. Dass die USA den Klimaschutz vorantreiben und massiv investieren, das stößt natürlich sowohl bei der Bundesregierung als auch bei Unternehmen auf große Zustimmung. Der Made in America-Zwang, der sorgt dafür ein wenig für Kopfschmerzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Man will quasi mehr oder weniger im Interesse übrigens einer Trumpschen Politik, was Biden dort macht, ist nichts anderes als eine Politik, die Donald Trump auch wollte. Er wollte die Wirtschaft wieder neu aufbauen, allerdings auf Grundlagen eines fairen Wettbewerbs der einzelnen Staaten. Das kann Biden nicht mehr, weil unter seiner Führung das Land dermaßen ruiniert wurde, wirtschaftlich, dass er jetzt quasi mit solchen protektionistischen Waffen gegen Europa vorgeht und damit den europäischen Staat nicht nur militärisch ausbluten lässt, sondern auch ökonomisch ausbluten lässt, weil er versuchen will, irgendwie diese Hegemonialmacht der USA aufrechtzuerhalten, was übrigens aus meiner Sicht nur noch in einer Verschiebung mündet.
Spannend ist übrigens, ich sehe ja hier mich immer kreuz und quer lesen durch die deutschsprachigen Hofberichterstattungsmedien, aber wenn man die englischsprachigen sieht, liest, hört, da wird also in den Mainstream-Nachrichten ganz offen über die immer größer werdende Ablehnung der Bürger gegen Joe Biden berichtet. Also das ist hier überhaupt kein Geheimnis mehr, während ich da wenig sehe in anderen Nachrichten. Und die Welt zum Beispiel, die spricht auch oder berichtet jetzt auch gerade über diesen Inflation Reduction Act von Joe Biden und bezeichnet diesen Act als eine Kampfansage von US-Präsident Biden an Europa im Rennen um grüne Technologien. Und es heißt hier, Firmen wie Tesla und Northvolt überdenken ihre Investitionen in Deutschland. Und hier werden auch einige Vertreter dieser Firmen genannt. Also es heißt zum Beispiel, dass dies Ganze jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit sei, dem sich Robert Habeck derzeit in Washington zu stellen versucht. Und er will eben, du hast es gerade ja auch schon erwähnt, diesen fairen Wettbewerb hervorheben. Und dieser Inflation Reduction Act, so jung er noch ist, hat inzwischen bereits eine Dynamik ausgelöst. Das sagt zum Beispiel Northvolt-Chef Peter Carlson. Und er sagt, vor einem Jahr habe Northvolt noch gesagt, zuerst in Europa, also ein Batteriehersteller, zuerst in Europa zu bauen und dann nach Nordamerika zu gehen. Aber dann sei dieser Inflation Reduction Act gekommen und dadurch sei es nahezu unmöglich geworden, in Nordamerika zu konkurrieren. Es sei denn, man baue eine Fertigung und eine Lieferkette. Und durch diesen IRA, also diesen Inflation Reduction Act, gäbe es einen sehr starken Druck, sowohl von europäischen als auch von amerikanischen Kunden.
Ja, und das ist ein Schlag ins Gesicht natürlich der europäischen Volkswirtschaft. Und man fragt sich natürlich jetzt, wozu haben wir überhaupt noch Politiker, die ja weitaus mehr in den entsprechenden Parlamenten sind, als sie sein dürften durch irgendwelche Überhangsmandate. Das ist ja wirklich das Unglaubliche in der ganzen Geschichte. Über Jahrzehnte hat man uns erzählt, niemand darf seinen Markt abschotten. Und genau diejenigen, die das gegenüber Europa am meisten verkündet hatten, sind diejenigen, die jetzt selber abschotten. Denn auch der Elektrobauer Tesla hat bereits angekündigt, seine Pläne für den Bau einer Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide selbst zu überdenken. Daneben beabsichtigt der italienische Energiekonzern Enel, heißt er, einer der größten Produktionsanlagen für Photovoltaik in den USA zu bauen. Und so geht das eben halt fröhlich weiter. Also auch der BMW-Autohersteller will kräftig zum Beispiel in sein Werk in South Carolina investieren. Also auch die Vorzeigeunternehmen wie BMW im Prinzip verlassen momentan das Land. $1 Milliarde soll allein in die Produktion von E-Fahrzeugen fließen. $700 Millionen wiederum in den Bau einer neuen Batterieanlage in Woodruff. Und bis 2030 will also BMW mindestens 6 voll elektrische Modelle in den USA bauen. Natürlich hat BMW über die vielen Jahrzehnte mit der US-amerikanischen Zusammenarbeit sehr viele amerikanische Devisen eingenommen und die werden auf dieser Schiene natürlich wieder zurückgefahren. Das sind eben halt die Nachteile übrigens, wenn man auch Exportweltmeister ist, dass man dann in die exportierten Länder irgendwann reingehen muss und die eigenen Arbeitsplätze verliert. Das ist wichtig, das zu verstehen.
Ja, die Analysten bezweifeln nach dem Bericht der Welt, dass dieser IRA seinem Titel gerecht werden kann. Laut dem Direktor des US-Rechnungshofes, Philip Swargel, werde dieser Act in diesem Jahr nur minimale Auswirkungen auf die Inflation haben. Also das, was Herr Biden eigentlich beabsichtigt hat, wird so erstmal nicht eintreffen können.
Ja, also dieser Begriff Inflation-Reduktionsgesetz, das ist das ja übersetzt, ist natürlich eine falsche Flagge. Ganz eindeutig, es geht hier um ein ökonomisches, betriebswirtschaftliches Recht. Das heißt also, die großen Konzerne, Kapitalsammelbecken, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter, die sammeln jetzt ihre Vermögen in USA an und dafür wird ein Wirtschaftskrieg gegen Europa unter anderem geführt. Man braucht natürlich in USA auch wieder entsprechende Gelder aus der geopolitischen Sicht, weil der Ukraine-Krieg ist, glaube ich, aus US-Sicht schon fast innerlich abgeschlossen. Ich glaube, da interessiert sich gar keiner mehr so richtig für, weil das Augenmerk jetzt auf Taiwan und China liegt.
Ja, und Andreas, ein weiteres Beispiel, das ist eine ausländische Meldung. Ich sage euch gleich, wo ich die gefunden habe. Bei Fox News, genau, also bei dem US-Fernsehsender. Und die berichten jetzt, dass einer der größten Windturbinenhersteller der Welt Verluste angemeldet hat von fast $1 Milliarde. Und dieser Konzern fordert weitere Maßnahmen der Regierung und man staune und wundert sich, denn um wen handelt es sich? Um den weltweit tätigen Ökostromkonzern Siemens Gamesa, der letzte Woche bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen einen Verlust in Höhe von $967 Millionen erlitten habe, und zwar zwischen Oktober und Dezember.
Und dazu ist es ganz wichtig, wenn wir den Begriff Siemens hören, das ist immer ganz wichtig im Rahmen dieser globalisierten Wirtschaftswelt. Wer ist das eigentlich? Also wir haben hier Siemens Gamesa und ich habe mir mal die Aktionärsstrukturen angesehen. 67% von Siemens Gamesa gehört übrigens Siemens Energy. Und 30% sind im Free Float, also die sind auf den Aktienmärkten, 3% liegt bei BlackRock. 3% ist übrigens betriebswirtschaftlich gesehen schon eine maßgebliche Beteiligung, vielleicht nochmal an der Stelle. Die Aktionäre aber von Siemens Energy, die ja wiederum zu 67% Eigentümer von der Siemens Gamesa ist, nämlich dieser Windkraftanlagenhersteller, die Siemens Energy, die besteht wiederum, da sind wieder BlackRock und JP Morgan natürlich mit dabei, aber unter anderem eben halt auch die Siemens AG, mit 23%. Und diese Siemens AG als Mutter der Energy, jetzt sind wir noch mal eine Etage höher, die befindet sich wieder maßgeblich beteiligt mit fast 6% bei BlackRock und der größte Teil im Free Float. Mit anderen Worten, wir können erkennen, wenn wir diesen Begriff Siemens hören, dann handelt es sich um einen internationalen Konzern und nicht mehr um das typische deutsche Unternehmen, was viele von uns Ältere oft noch im Kopf haben. Das heißt, die Gewinne, die dieser Siemens-Konzern macht, egal unter Siemens Energy oder Gamesa oder Siemens AG, fließen den Aktionären zu und die wenigsten davon sitzen in Deutschland. So, nun hat man aber das Unternehmen Siemens Gamesa, die nämlich diese Windkraftanlagen produziert haben, mit extremen Steuersubventionen der deutschen Steuerzahler zum Beispiel überhaupt erstmal auf die Beine geholfen, weil das Produkt der Windkraftanlagen nämlich uneffizient ist, sich nicht rechnet und auf Deutsch gesagt damit auch für die Wirtschaft nichts taugt, sondern es muss durch staatliche Subventionen im Prinzip forciert werden, damit es überhaupt wettbewerbsfähig ist. Und wenn ein Unternehmen mit einem Produkt rausgeht, was von vornherein subventioniert werden muss, weil es sonst nicht wettbewerbsfähig ist, dann taugt es einfach nichts aus wirtschaftlicher Sicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und jetzt haben trotzdem diese Milliarden und Abermilliarden Steuergelder nicht gereicht. Und jetzt macht man wieder eine Milliarde minus. Man meint damit eigentlich auch eine Milliarde weniger Gewinn, wenn man das mit den letzten Jahren mal im Kontext stellt. Und jetzt fordert man wieder den Staat an, um damit wieder die Gewinne in Gang zu setzen, die dann wieder ins Ausland zu den großen Aktionären und Kapitalsammelbecken fließt.
Was berichtet jetzt Fox News detailliert? Warum? Ich meine, Andreas, wir reden jetzt weltweit über Klimawandel, über die Waffe dagegen, nämlich die Windkraftanlagen. Wir haben hier viel Kritik schon geübt, was diese Windkraftanlagen und ihren wirklichen CO2-Ausstoß angeht. Aber eigentlich, Olaf Scholz will ja, glaube ich, bis 2030 jetzt jeden Tag 4 bis 5 Windkrafträder bauen lassen. Ich kann so schnell gar nicht rechnen, wie viele das dann wären. Aber es scheint ja auf der einen Seite unmöglich zu sein, auch was den Platz angeht. Aber vor allem scheint es ja auch für die Unternehmen nicht rentabel zu sein. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Und hier heißt es jetzt in der Meldung, dass in Deutschland ansässige Unternehmen, das sich selbst als Weltmarktführer in der Offshore-Energieerzeugung bezeichnet, stellte in seinem am Donnerstagmorgen veröffentlichten Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 fest, dass die Windindustrie in den letzten Monaten und Jahren verschiedenen ungünstigen Einflüssen ausgesetzt war, die zu einem destruktiven Wachstum führten. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Regierungen die Branche weiter unterstützen müssten, um ein zukünftiges positives Wachstum zu gewährleisten. Und der CEO von Siemens Gamesa, der heißt Jochen Eickholt, der erklärt Folgendes, wörtlich: Die negative Entwicklung in unserem Servicegeschäft unterstreicht, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 sind die Aussichten für die weltweite Windnachfrage in den nächsten 10 Jahren weiter gestiegen. Aber es sind weitere Maßnahmen der Regierungen erforderlich, um die Lücke zwischen den ehrgeizigen Zielen und tatsächlichen Installationen zu schließen.
Also man muss hier einfach mal zusammenfassen, um sich das bildlich vorzustellen. Da gibt es eine Technik, Windenergie, die offenbar nicht marktfähig ist. Zweitens, die auch nicht CO2-fähig ist, wenn man nämlich die Produktion der gesamten Techniken, und zwar vom Aufbau über die Produktionsausbeute inklusive den Rückbau, auf den man dann ja interessanterweise verzichtet, wo dann eben halt die riesen Betonsockel und so weiter dann liegen und die Tragflächen, also die Flügel, die übrigens noch bis vor kurzem und auch teilweise heute wohl noch mit Balsaholz ausgefüllt sind. Da sind Tonnen an Tropenholz drin verarbeitet, in den Flügeln. Ich glaube, das haben viele immer noch nicht so richtig begriffen, dass das eigentlich ein umweltschädliches und auch vor allem betriebswirtschaftlich fähiges Produkt ist. Aber es geht hier um Margen, es geht um Gewinne, es geht um Profite. Und wenn das Produkt nichts taugt, aber die Story entsprechend aufgebaut wurde, dann wird eben halt der Steuerzahler rangezogen, dass er dann eben halt die Profite entsprechend zu finanzieren hat. Das ist das, was dahinter steht. Und jetzt wundert man sich, dass selbst das noch nicht reicht, weil natürlich auch irgendwann die Steuerzahler nicht mehr können, weil alleine durch diese unstete Produktion von gleichmäßigem Strom die Industrie braucht, viele Unternehmen weggehen, dadurch natürlich keine Steuern mehr bezahlt werden können und damit natürlich auch die Subventionen dann irgendwann mehr oder weniger versickern. Also dieser Zusammenhang wird eigentlich ganz logisch, dass wir in einer absurden Diskussion uns befinden. Deshalb gibt es nämlich freie Märkte.
Ja, und dieses Unternehmen Siemens Gamesa, die äußern inzwischen große Skepsis, dass überhaupt die Energiewende funktionieren kann. Sie sagen, ach was sagst du, sie sagen, dass zum Beispiel ihr Unternehmen mit einer Menge Gegenwind konfrontiert ist, der sich zum Beispiel in langsamen Genehmigungsverfahren äußert, in Einschränkungen im Stromnetz, regulatorische Unsicherheiten und diese Marktbedingungen führten wiederum zu beträchtlichen Verlusten im Windgeschäft, führten zur Vernichtung von Arbeitsplätzen und zu Investitionsbeschränkungen.
Also hier ist natürlich wieder so dieses Wegschieben des schwarzen Peters. Die Genehmigungsverfahren, die werden natürlich deshalb nicht so schnell gegeben, weil es Bürgerinitiativen gibt. Und die sind jetzt natürlich schuld. Das ist ganz klar. Dass es aber beispielsweise keine stete Energie gibt, die also quasi überhaupt industriell nutzbar ist, weil sie vom Wetter abhängig ist. Dadurch, dass es zum Beispiel von Nord nach Süd noch nicht einmal Stromautobahnen gibt, um den Strom in die entsprechenden Fabriken dorthin zu leiten, darüber redet man kein Wort. Man redet dann hier quasi mehr oder weniger ablenkend von den zögerlichen Genehmigungsverfahren und suggeriert dann im Hintergrund und manchmal auch direkt damit, dass es eben halt mit den Menschen zusammenhängt, die diese Windmühlen, übrigens auch aus intuitiv, aus meiner Sicht nachvollziehbarer Entscheidung, definitiv nicht wollen.
Ja, und diese Windkraft, das ist das große Ziel auch von Joe Bidens Regierung. Jedenfalls sagt er das. Und natürlich in der EU das ganz große Ding. Und die Internationale Energieagentur, die hat erklärt, dass bis zum Jahr 2050 jährlich 70 bis 80 Gigawatt Offshore-Windleistung installiert werden müssen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Und ich komme jetzt noch mal zu der Aussage von vorher Bundeskanzler Scholz. Der will den Ausbau der Windkraft an Land massiv beschleunigen. Darüber berichten Bild und Welt. Und er hat jetzt, wie gesagt, diesen Plan auch angekündigt, wörtlich: Bis 2030 werden das an Land im Schnitt 4 bis 5 Windräder jeden Tag sein, die installiert werden sollen. Das hat der Bild am Sonntag jetzt vor ein paar Tagen gesagt. Und gerade würde dazu ein Fahrplan zum Anlagenbau erstellt, um die für 2030 gesteckten Ziele zu erreichen. Wörtlich sagt Scholz, jeden Monat wird es dann ein Gespräch mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen sind. Was nicht pünktlich geschafft wird, muss nachgeholt werden.
Ja, und so werden die 20er Jahre, die aktuellen, eingehen in die Geschichte als die große Religion der Klimaneutralität und alle haben daran geglaubt. Hatten wir nicht immer wieder solche Situationen, dass man uns mit irgendwelchen Narrativen dann mehr oder weniger so abgelenkt und in eine Richtung gebracht hat, dass dann das klare Denken irgendwann keine Rolle mehr spielte? Das sind schon historische Zeiten, die irgendwann in den Geschichtsbüchern drinstehen werden und dann werden die nachfolgenden Generationen in 50 Jahren oder noch später sagen, sag mal, so blöd können die doch alle gar nicht gewesen sein. Das muss doch irgendjemand gemerkt haben. Und dann werden die Älteren, die vielleicht noch leben, sagen, nee, wir haben es irgendwie nicht gewusst.
Ja, und wenn man sich anschaut, wie wirklich weltweit in den USA, in der EU, in Deutschland sehr gerne eine Energiepolitik von Pleiten, Pech und Pannen konzipiert wird und eigentlich, genauer gesagt, seit einem Jahr, aber es begann natürlich schon 2011, Andreas, mit Fukushima und der Entscheidung Angela Merkels, die Atomkraftwerke sukzessive abzustellen, dann kann man ja gar nicht sich des Eindrucks erwehren und sich muss sich fragen, was ist das wirkliche Ziel? Und das Ziel, das ist jetzt erkennbar, das ist eine umfangreiche Deindustrialisierung.
Also man muss das Ganze versuchen, mal auf gerade Füße zu stellen. Die Zeit war ja vor 2, 3, 4 Jahren definitiv schon falsch. Denn wir haben ein System, welches auf Wachstum aufgebaut ist. Darüber reden wir in der Wissensmanufaktur schon seit Jahrzehnten, was das für eine absurde Situation ist. Wir wissen, dass wir immer wieder neue Produkte verkaufen müssen. Wir wissen, dass gute Unternehmen pleite gehen, weil die schlechten besser sind, weil die schlechten mehr verkaufen, weil ihre Produkte nicht so lange halten. Denken wir an die Autohersteller wie Borgward beispielsweise in Deutschland, die pleite gegangen sind irgendwann, weil ihre Waren einfach zu gut waren. Porsche wäre fast an der 993er Serie vom 911er pleite gegangen, weil der zu wenig Schäden hatte. Deshalb sind das heute noch die am höchsten gehandelten Gebrauchtwagen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben eine Situation, die auf Verbrauch ausgelegt ist. Und es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, dass wir wieder nachhaltig produzieren. Das Problem ist, dass die Leute, die jetzt versuchen, dieses System umzuschalten und den Menschen sagen, ihr habt die ganze Zeit falsch agiert. Das waren genau die Menschen, die die gesamten Jahrzehnte und eigentlich schon Jahrhunderte seit der ersten industriellen Revolution als die Nutznießer die Hebel in der Hand hatten. Und jetzt die wirklichen Brandstifter der letzten 300 Jahre sich jetzt als Feuerlöscher aufspielen und sagen, wir können also dieses Fehlverhalten der Menschen nicht mehr länger dulden, wir müssen dagegen angehen, obwohl sie es selbst mit zu verantworten haben. Das ist das Verrückte in der Situation.
Ja, und was kann man zu diesen ganzen Themen nur sagen, ihr Lieben? Bleibt trotzdem in der Ruhe, bleibt in eurer Kraft, bleibt stark. Lasst uns versuchen, die Zusammenhänge tatsächlich in einem größeren Weitblick zu erfassen, wie der Adler, der in die Lüfte steigt und viel mehr sieht als wir hier unten, und die Dinge auch in einem viel größeren Zusammenhang. Du mit deiner Kapelle heute hast es aber gar nicht, ne? Die Dinge viel weiter zu fassen, nämlich auch die geistigen Dimensionen. All dies bietet uns Chancen, dass wir uns geistig weiterentwickeln, was wirklich die allergrößte Chance für jeden ist.
Die Erweiterung dieses Weitwinkels, was wir gerade erleben, ist genau der richtige Weg und darauf bauen wir. Es sieht viel günstiger aus, als die meisten Menschen glauben, auch wenn es momentan so trübe wirkt.
Hast du das gut gesagt?
Alles Liebe, bis dann.
Bis später.